Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
So schnell kann es gehen und die Texte ändern sich. Herzlich willkommen, hier ist der Worum-Podcast, Folge 293. Hallo ihr alle, hallo Jan.
Einen schönen guten Tag, Herr Kuhlmann. Na, wie geht's?
Ja.
Hast du ihn überlebt?
Den Dead-End-Day, den Sackgassentag bei genau. Werder Bremen. Habe ich überlebt und es war auch wieder der klassische Arbeitszeitbetrug, wie immer am Deadline Day dabei. Allerdings bei mir eher vormittags und nachmittags und die wirklichen Panikattacken, ja, die Massenhysterie, die habe ich dann am frühen Abend verschlafen.
Ja. Was, ja, okay.
Sich dann aber auch heute früh, ich hatte Frühdienst, sich auch als nervenschonend rausgestellt.
Allerdings, das wollte ich gerade sagen, wohl dem, der das kann. Ja, so spannende Phasen des Tages einfach verschlafen, da bin ich ein bisschen neidisch.
Ja, insofern bin ich aber noch offen für Meinung und ich bin auch noch ein bisschen unschlüssig und bin ganz froh, dass wir schnacken können über diese Deadline.
Und ich erst.
Die Titelsuche kann ich auch nochmal ganz schnell erzählen.
Die ja, die spiegelt, ging schnell diesmal.
Ja, ja gut, aber spiegelt das auch so ein bisschen wieder, weil Nuancen haben sich immer verändert. Ne, wir wollten eigentlich reingehen, kurz vorm Deadline Day, so voller positiver Hoffnung, mit der Idee, Situativteil repariert.
Ja. Ja.
Das war die erste Idee, in der Hoffnung nämlich, dass die ersehnten Außenverteidiger kommen, plus ein Stay-Ersatz. Wir waren dann, da hattest du zwischendurch mal vorgeschlagen, als du auch schon wieder auf 180 warst, Situativteil sabotiert.
Ja. Ja. Stichwort 180, ja, genau.
Situativteil frustriert.
Ja, das fand ich auch gut.
Kann man auch noch irgendwie ableiten. Aber am Ende, wir haben eben auch noch mal kurz drüber geschnackt, Situativteil kollabiert passt, finde ich, eigentlich ganz gut, weil es sowohl die Kaderplanung bei Werder Bremen, Klammer auf Deadline Day plus Verletzungspech, Klammer zu, betrifft, aber Teil kollabiert auch Stimmung, Hoffnung, vieler Fans nach diesem Deadline.
Und meine ganz persönliche Konstitution trifft das auch exakt, die ich da gestern durch den Tag getragen habe. Deswegen, damit kann ich gut leben mit dem Titel und alles andere, nämlich die Details, all dieser Hintergründe, die wollen wir heute besprechen.
Ja, genau. Und deswegen komme ich schon wieder so Markus Lanz-mäßig ganz vorne auf den Stuhl.
Super,
ich schlage die Beine übereinander und frage dich, wie hat sich das angefühlt für dich gestern?
Ja, ich würde sagen, ein Wechselbad der Gefühle, ne? Deswegen also zwischenzeitlich, der Titel passt sehr gut auf meine Konstitution gestern, auch alle anderen Titel, die du genannt hast, passten gestern auf meine Konstitution, das Teil frustriert, auch dafür hatte ich große Sympathie, denn das war ja dann doch eine Achterbahnfahrt der Gefühle, weil das ja auch noch dann mit der Verletzung von Jinma kam und man einfach dann mit all den Meldungen, ehrlicherweise, die man dann ja auch so kleinteilig hingeworfen bekommt, indem man, wenn man irgendwie im Worum oder entsprechend in dem Discord vom Worum unterwegs war und wirklich jede kleine Wasserstandsmeldung mitbekommen hat von vermeintlichen Insidern und dann aus den Medien und von den Leuten vor Ort. Ja, und da bist du ja vom Juhu in Nein praktisch laufend gewechselt.
Teilweise waren es Wasserstandsmeldungen aus der Wüste, weil es nicht mal einen Wasserstand gab zu irgendwas, was aber trotzdem viele nicht davon abgehalten hat, das zu kommentieren. Ich war Thema Arbeitszeitbetrug gestern während der Schicht mal so eine halbe Stunde bin ich versackt im Real Nico Livestream, der sich aber zu dem Zeitpunkt einzig und allein darum drehte, dass er irgendeinem Prank aufgesessen ist von irgendeinem Fantasiezugang, was er dann einfach auch Ja. Dann
das waren übrigens Leute von uns, ja, von Radio Bremen. Waren es wirklich?
Es war schon teilweise ein bisschen unfreiwillig komisch. Situativ Teil resigniert würde dann auch passen oder Teil echauffiert haben sich auch.
All das passt auch auf mich. Ich habe gestern zwischenzeitlich, als dann schon eine Stunde vor Transferende Clemens Fritz vor die Medien getreten ist und da en Detail nochmal auch erläutert hat, was denn jetzt eigentlich genau die Hintergedanken und die Strategien waren, habe ich nur so einzelne Sätze aus der Pressekonferenz gelesen und da bin ich wirklich die Wände hochgegangen unter dem Eindruck dessen, was sich ohnehin an Stimmung in mir schon aufgebaut hatte in Bezug auf, weißt ja, ne, die Punkte, die wir ohnehin besprochen haben und besprechen wollen, ist der Kader jetzt gut aufgestellt, ist er besser aufgestellt als letztes Jahr, hätten wir noch irgendwo mehr gebraucht und Spoiler, da gehen die Meinungen ja wirklich stark auseinander. Ich gehörte gestern Abend ganz klar zur Fraktion Rote Birne, Mistgabel und Fackel. Aber das hatte ich auch ehrlicherweise in unserer letzten Folge ja schon angekündigt, dass ich der Erste auf dem Zaun bin, wenn es nicht nach meinen Wünschen läuft. Da haben jetzt die 12 Stunden, die dazwischen lagen, gut getan, um wenigstens wieder ein wenig Contenance zu wahren.
Ja, das wollte ich nämlich gerade fragen. Was heißt, ich war gestern? Ist das jetzt heute nicht mehr so, oder?
Ja, sagen wir es mal so, die blanke Wut, die ist einer deutlich sachlicheren Einschätzung gewichen, die sich sehr kritisch mit dem Vorgehen des Vereins auseinandersetzt, aber die mittlerweile auch dazu bereit ist, die Punkte, die Clemens Fritz dann vor den Medien gestern en Detail ausgeführt hat, zu hören, sie für mich zu bewerten und zu anderen Schlüssen zu kommen als Clemens Fritz selbst, aber da ist er ja der Profi und ich bin nur der Fan und deswegen ja, steht am Ende ein ruhigerer Jan, der an vielen Punkten immer noch große Bauchschmerzen hat, aber sich nicht mehr so doll aufregt.
Es ehrt dich, dass du sagst, dass er der Profi ist. Da
haben sich viele auch anders geäußert gestern. Ich wollte gerade sagen, dass einige sehen das vielleicht sogar anders.
Aber es sind ja doch einige umstrittene Sachen, über die wir noch reden sollten. Wir hatten das ja auch schon in den letzten Folgen. Und
nee, aber so leicht lasse ich dich jetzt nicht von der Angel. Wie ist denn bei dir? Wie hast du es denn erlebt? Was war denn gestern deine Gefühlslage? Ist dein Ruhepuls an irgendeinem Punkt dieses Tages mal über 50 gegangen?
Ja, und zwar bei der Jinma-Verletzung.
Ja.
Wie gesagt, ich habe ja das Glück gehabt, dass ich dann das dramatische Ende, ja, des Armageddon, dann am Ende zum Glück verschlafen habe und dann relativ, wie soll ich sagen, unbelastet heute früh mir das alles reintun konnte. Ich fand gestern, also wirklich der schlimmste Moment gestern, war für mich wirklich, dass während des Deadline-Days, während da noch Leute geholt und weggegeben werden, sich dann der zweite wichtige Spieler im Konzept von Daniel Thun, sich auch noch für mehrere Wochen, wenn nicht sogar Monate verletzt hat. Und das ist natürlich wirklich, das fand ich wirklich ganz, ganz bitter. Alles andere über die Kaderplanung, die Transferbewegung, haben wir ja auch schon die letzten Folgen gesprochen, als wir schon versucht haben, so ein kleines Fazit zu ziehen, so eine kleine Transferbilanz und ja eigentlich nicht so unzufrieden waren bis dato. Allerdings war der letzte Stand, unsere letzte Folge auch noch vor dem Freiburg-Spiel, vor der Stay-Verletzung, vor der Jinma-Verletzung und wie gesagt vor dem Deadline-Day. Und in unserer Betrachtung in der letzten Folge waren wir ja eigentlich durchaus, haben wir ja eher einen positiven Blick drauf gehabt, von wegen Torwart gut gemacht, wir haben wieder einen Sturm, jetzt müssen am Deadline-Day noch auf 1, 2, 3 Positionen, ne, müssen noch Spieler her und dann ist es eigentlich richtig gut gelaufen, so dachten wir.
Genau. Und dann nahm das Drama seinen Lauf. Das ging ja dann wirklich los mit dem Start in den Spieltag am Samstag und der Hiobsbotschaft, dass Jens Day sich offenbar so schwer verletzt hat, dass er dieses Jahr nicht mehr spielen können wird.
Ja.
Das hat uns ja schon komplett den Stecker gezogen. Das wurde dann, hat man im Nachgange dann in der Berichterstattung ja auch vernehmen können. Das war ein richtiger Wirkungstreffer auch für das gesamte Team. ja, die da in Freiburg wohl auch wirklich ziemlich bedröppelt aus dem Bus gestiegen sind, während die Öffentlichkeit es noch nicht wusste, wusste die Mannschaft es allerdings schon.
Ja.
Naja, und dann hat im Nachgang des Spiels ja Daniel Thun unter anderem auch gesagt, ja, es ist schon einfach wirklich bitter, weil ehrlich gesagt unser komplettes Spiel sehr, ja, das Jens-lastig genannt.
Ja.
Ja, also mehr oder weniger komplett auf Jens Day ausgerichtet war. Das heißt, du bist im Prinzip in ein Spiel bei einem Europa-Cup-Verein angetreten und dein kompletter Plan war eigentlich für den Arsch.
Richtig, so. Richtig.
Und das ist natürlich also maximal bitter.
Ist so, ne? Und ja, schlimmer hätte es gar nicht laufen können. Dann kommt ja auch noch dazu, dass dieser Spieler ja auch unbedingt weg wollte oder, ne? Also vielleicht sogar immer noch will und Werder ja wirklich alles getan hat, um den zu halten, andere Spieler verkauft und so weiter und auch das Risiko gegangen, dass der wichtigste Mann unzufrieden ist, wenn man ihn zwingt, noch länger Geisel des SV Werder zu sein. So, und da merkt man schon diese ganze Wichtigkeit, ne? Diese zentrale Rolle. Und wenn der dir dann ausfällt und halt auch ein Spieler wie Jens Day, der eigentlich nicht verletzungsanfällig ist, dann halt gleich für die komplette Hinrunde, das ist natürlich wirklich, wirklich bitter. Mit Blick auf Deadline Day war dann ja letztes Wochenende, über das Spiel sprechen wir gleich noch, ne?
Ja.
Leider. aber war dann mit Blick auf Deadline Day, auf Kaderplanung, kam dann aber sofort die Reaktion von Werder, die wir ja auch erstmal alle gut fanden, das können wir so nicht stehen lassen, da brauchen wir einen Ersatz. Ja,
ja
wir
und... haben, und
wir
ja.
finden zwar niemanden für wenig Geld in der kurzen Zeit, der das 1:1 ausgleichen kann, aber uns ist bewusst, wenn uns so ein starker Spieler wegbricht, muss auf der Position noch was passieren. Und dann kam der Deadline Day. So, und jetzt würde ich sagen, bevor wir jetzt in die Wertung gehen und in die Bewertung und ja, was daraus folgen könnte, lass uns doch noch mal eben bitte zusammentragen die Fakten. Was ist überhaupt gestern alles passiert? Transfertechnisch am letzten Tag bei Werder Bremen.
Ja, also wir können ja vielleicht mal mit dem Abend vor dem Deadline Day anfangen, denn da gab es dann die ersten Gerüchte, dass überraschenderweise Mbangula wohl doch noch versuchen wird, irgendwie eine Luftveränderung zu vollziehen. Mhm. Ne, das hat sich dann bis in den Deadline Day gezogen, der endgültige Vollzug, aber es zeichnete sich schon ab, dass der nun überraschend doch wohl noch kurzfristig nach Italien wechselt.
Ja.
So, und da, das ist ja auch ein nicht unwesentlicher Baustein dessen, was dann in die Beurteilung des Verlaufs des Deadline Days irgendwie auch noch mit reinspielte. Dann hatten wir ja auch schon die Gerüchte am Wabern und das war dann ja ehrlicherweise eigentlich am Deadline Day vorwiegend Vollzug, nämlich die beiden Außenverteidiger Arthur von Leverkusen und Njai von RSC Anderlecht wurden jeweils ausgeliehen, Arthur ohne Kaufoption, Njai mit. Und Juri Recher, habe ich gelernt, wurde geholt. Das ist dann besagter Spieler für den Jens Day-Slot. Ein Achter, Box-to-Box-Achter, 23 Jahre von Ajax. Ich habe wenig von ihm gesehen. Das, was ich gesehen habe, sah gut aus. Gleichwohl, da muss direkt die Erwartungshaltung weggeräumt werden, dass das irgendwie ein 1:1 Ersatz sein kann. Ansonsten hatten wir noch, ja, entschuldige.
Nee, kann ja gar nicht.
Ja, genau. Ansonsten hatten wir dann nach der vollzogenen Verpflichtung dieser drei Spieler noch den mehr oder weniger überraschenden Abgang von Patrice Čović. Leihgeschäft ohne Kaufoption zu Dynamo Dresden, um Spielpraxis zu sammeln, hat er den Wunsch wohl auch aktiv bei Fritz und Niemeyer hinterlegt. Deswegen sind sie dem Wunsch entsprochen, weil sie ihm die Zeit nicht garantieren konnten. Und ich klammer jetzt mal so Gerüchte um Kovnatski und Alvero und Malatini aus, weil das auch alles noch irgendwie in der Schwebe hängt und noch nicht endgültig vollzogen ist. So, und jetzt habe ich noch eine Sache vergessen. Hilf mir mal kurz. Wir hatten,
ich glaube, das war alles, ja.
Ja, Čović, verliehen.
Bangula, verliehen Bangula, mit Kaufoption.
Ja, genau. Ja. Ah, genau, und die Njema-Verletzung, genau, ja.
Genau, ne? Aber rein kaderplanungstechnisch, rein transfertechnisch hatten wir jetzt am oder kurz vor dem Deadline Day Recher von Ajax Mittelfeld als Halbersatz für Jens Day im genau. Mittelfeld und wir haben einen rechten Verteidiger und einen linken Verteidiger mit Bundesliga beziehungsweise immerhin Zweitliga-Erfahrung, aber mit Profi-Erfahrung. Ja, auf diesen beiden Positionen, die ja auch ja, wo wir dringend noch Leute brauchten. Also dringend. Ne? Das war ja auch, glaube ich, unser Call in der letzten Folge. Wo ist Prio 1 bei Neuzugang? Gut, da war Stay auch noch fit. Ne? Und sind wir noch fit. Da haben wir gesagt, Außenverteidiger. Ganz dringend brauchen wir Außenverteidiger.
Ja.
Und das Spiel in Freiburg hat das ja auch gezeigt, dass Mick Schmetkins bei allem Talent, das kannst du nicht anbieten. Also da tust du dem Jungen auch keinen Gefallen, wenn du den da weiterspielen lässt. Weil Freiburg hat den ja gezielt angespielt und wenn ich an das zweite Tor denke, das ist ja nun wirklich am Reißbrett, ne? Spiel über den kleinen Jungen da hinten rechts bei denen. Was ich nicht böse meinte, aber das sind ja wirklich dann Verpflichtungen, die ich erwartet habe und auf die ich gehofft habe vom Deadline Day und ja, was wir ja auch schon letzte Folge meinten, das ist dann ja medial letzte Woche dann hieß, was, jetzt wollen sie nur noch einen Linksverteidiger und keinen Rechten mehr, wo wir auch schon meinten, ey, das hat keiner gesagt, das hat irgendeine Zeitung geschrieben. Ne? Das Einzige, was gesagt wurde, ist, dass auch mit Jai gesprochen wird, mit dem Linken, aber dass man deswegen rechts aufhören zu suchen, hat ja nun niemand offiziell bestätigt. So oder so muss ich sagen.
Ja, ganz kurz, ein Satz dazu nur. Hm? Ja, also das ist ja das Einzige, was da ein bisschen für Irritationen gesorgt hat, waren die Ausführungen von Daniel Thun in der Spieltagspressekonferenz. Ne? Weil er ja schon auch auf die Frage, jetzt auf einmal ein Jai, hat er ja sich drauf eingelassen und hat dann ja aber noch ausgeführt, dass auf der rechten Seite sie natürlich auch davon ausgehen, dass Weiser und Agu wiederkommen.
Ja.
Ja, und das in absehbarer Zeit und nicht irgendwie erst ja in Richtung Winter, sodass dass dadurch vielleicht auch der Eindruck entstanden ist, huch, jetzt suchen sie vorrangig auf der linken Seite. Aber also unterm Strich haben sie damit ja quasi etwas aufgelöst, wo wir schon in der letzten Folge einfach Bauchschmerzen geäußert haben, zu sagen, wir sind da einfach extrem dünn besetzt.
Genau, also das war eigentlich nach unserem Stand letzte Woche, wie gesagt, vor Stay, die allergrößte Baustelle, die Außenbahnen defensiv noch zu besetzen. Und das haben sie gemacht, das haben sie eingelöst mit zwei wirklich, also halte ich beide für sehr, sehr gute Picks. Arthur kannst du sofort reinschmeißen, der trainiert seit 3-4 Jahren bei Bayer Leverkusen mit richtig guten Spielern und hat absolut, also macht uns sofort besser vom Technik, von der Bewegung, vom Spielverständnis, glaube ich. Und Jai, wie gesagt, haben wir auch drüber gesprochen, war letzte Saison Rückrunde, Schalke, zweite Liga ausgeliehen, war richtig, richtig gut, ein richtiger Faktor da, ist, glaube ich, den werden wir lieben. Das ist einer, laufstark, zweikampfstark, der sich reinwirft, so, ja, Santi Garcia mit Technik, sag ich.
Und was passiert da mit dem Mann?
Hat jetzt Konkurrenz.
Ja, okay, dann möge der Bessere gewinnen, meinst du?
Ja, denke ich doch, ja.
So wie es im Profifußball halt funktioniert.
Ich denke, es ist gut, die Option zu haben, zumal wir ja auch vor der Frage stehen, wenn Bangula, Stay und Chinma jetzt unsere komplette Dreierreihe aus der Vorbereitung alle nicht mehr da sind, ob wir nicht vielleicht auch an ein anderes System denken müssen und so weiter. Und da wissen wir ja von dem Mann, das Dreier- oder Fünfer-Kettensystem, das ist jetzt nicht sein Ding. Außen, auf der Außenbahn. Also, da muss ich sagen, das sind zwei richtig gute Verpflichtungen, wo ich sage, gut, das ist der Auftrag wurde erfüllt.
Damit hätte ich wahrscheinlich auch für sich betrachtet deutlich besser leben können, wenn es halt eben nicht noch diese Dynamik an anderen Stellen im Kader gegeben hätte.
Genau. So, und dann haben sie gesagt, für vorne, Stay, Chinma, bittere Ausfälle, da brauchen wir noch jemanden. Sie haben diesen Ajax-Holländer geholt, Richer, der natürlich nicht sofort diese Rolle spielen kann, aber mit Sicherheit kein schlechter ist. So hat auch U-Nationalmannschaft in Niederlande durchgespielt. Also ist jemand, der uns mittelfristig helfen kann.
Ja.
Aber Fritz hat auch gesagt dann danach, wir haben uns bewusst dagegen entschieden, auch für Justin noch einen Ersatz zu holen, oder im offensiven Mittelfeld finanziell noch mehr ins Risiko zu gehen. Klammer auf, Puertas hat sich zerschlagen, können wir uns nicht leisten.
Ja, genau. Und damit hat er, glaube ich, sich selbst keinen Gefallen getan. Ich glaube, dass er dadurch angreifbarer wird, sobald es nicht laufen wird mit dieser Truppe. Das müssen wir, glaube ich, einfach so festhalten. Gleichwohl.
Läuft ja jetzt schon nicht.
Naja, aber du weißt ja, was ich meine, ja. Also du hast ja jetzt wenigstens noch die theoretische Hoffnung, dass die Mannschaft eben eine Mentalität entwickelt und eben die Neuverpflichtungen wirklich so einschlagen und Daniel Tunis schafft, das zu einem Gesamtkonstrukt zusammenzubauen, ja. Das funktioniert. Das ist ja noch nicht widerlegt. Ja. Aber ich glaube halt einfach, dass Clemens Fritz wir wissen ja nicht, woran es liegt, aber dass er angreifbarer geworden ist durch die Art und Weise, wie der Kader jetzt zusammengesetzt ist. Denn der Kader weist Schwächen auf, das müssen wir sagen.
Selbstverständlich, die Frage ist halt durch was, ne? Wie hat er das begründet? Er hat ja gesagt, uns war erstmal wichtiger, die Außenverteidigerposition gut zu besetzen. Und dann hat er gesagt, Weiser ist ja auch jemand für die Acht zum Beispiel.
Genau, darüber hatten wir ja auch schon spekuliert, ne, ob das eine Option, ja. Ob das eine Option
sein. Nee, aber das war seine Begründung gestern, ne, warum da kein größerer Zugang vorne mehr gekommen ist.
Er hat das gesagt. Ich erinnere mich nicht mehr dran, ob er es direkt im Kontext zu Justin gesagt hat, aber dem würde ich dann am Ende wahrscheinlich sogar folgen. Ich habe mich auch ehrlicherweise, wenn wir da hingucken, ich habe mich ehrlicherweise vor allem darüber gewundert, dass da in Richtung Bangula-Ersatz nichts passiert ist. Mhm. Ne? Muss man ja unterm Strich jetzt auch mal sagen, wie sie es dann letzten Endes auffangen, darüber kann man diskutieren, da stehen viele Fragezeichen dahinter. Aber Werder hat jetzt de facto die drei besten Scorer der Saison verloren, in der wir 15. geworden sind, also in der wir gerade noch so den Sprung über den Strich geschafft haben. Und jetzt gibst du Schmied ab, du verlierst Stay für mehrere Monate, mindestens für die komplette Hinserie. Du gibst einen Bangula ab, der immerhin auch noch 7 oder 8 Scorer hatte. Und du verlierst dann verletzungsbedingt auch noch einen Jinma. Ja? Und dafür braucht man dann einen stabilen und geraden Rücken, wenn man sich dann hinstellt und sagt, ja, aber da haben wir insgesamt jetzt keine Notwendigkeit gesehen, auch in der Spitze, also qualitativ in der Spitze, nochmal nachzubessern, Klammer auf, was ja Daniel Thune noch vorgestern gefordert hat. Jetzt brauchen wir keine Breite mehr, jetzt brauchen wir Spitze. Mhm. Und da kann man, glaube ich, drüber diskutieren, ob die Verpflichtungen, die Clemens Fritz getätigt hat, ob die am Ende des Tages wirklich eine in der Spitze qualitative Verbesserung darstellen.
Ja, also ich würde bei den Außenverteidigern, würde ich auf jeden Fall sagen, ja. Mhm. Das ist eine qualitative Verbesserung, eine riesige Verbesserung für uns, sowohl rechts als auch links. Das würde ich schon sagen. Die Argumentation war ja gestern von ihm, dass Weiser und Agu ja irgendwie demnächst angeblich zurückkommen sollen.
Genau.
Und dass die ja auch, wenn man die Möglichkeit hat, mit Arthur den günstig zu schießen für rechts hinten, dass Weiser dann zum Beispiel oder auch Agu Optionen wären für den offensiven Flügel oder Weiser für die Acht. Und praktisch wurden die jetzt als Backups, als Option hingeschoben, von hinten rechts auf vorne rechts sozusagen oder auf die Acht. Mhm. Und damit wurde dann begründet, einen richtig guten Stay-Ersatz können wir uns eh nicht leisten, wenn wir uns schon Puertas nicht leisten können. Und dann warten wir lieber, bis die zurückkommen und bis Justin im November zurückkommt und so, warten wir lieber und holen von dem Geld hinten Außenverteidiger.
Genau. Das trifft es, also, das trifft es perfekt.
Ja, das ist ja jetzt auch erstmal faktisch nur das, was er gesagt hat. Ja. Ne? So. Ja. Was meinst du?
Ich muss jetzt letzten Endes mit aller notwendigen und gebotenen Zurückhaltung sagen, das halte ich für ein sehr, sehr großes Risiko.
Das ist ein Gamble, ne?
Das ist ein wirkliches Gamble. So, ja. Und da kann ja jeder unterschiedlich drüber denken. Ich für meinen Teil sage, klar, letzten Endes wissen wir nicht genau Bescheid, was dann im Zuge der Transferphase auch noch für Clemens Fritz sich verändert hat, also auch an Umständen. Ne? Es gab ja dieses große Fragezeichen, das wir das letzte Mal schon aufgeworfen haben, warum kann man so schmerzlich wenig von den erzielten Transfererlösen reinvestieren? Da wissen wir einfach nicht genau, wie die Eckdaten und wie die Rahmendaten sind. Aber ja. Aber ich bleibe dabei, Aufgabe einer Position, wie Clemens Fritz über Werder Bremen bekleidet, ist, den Kader wettbewerbsfähig aufzustellen. Er sagt, das hat er getan. Deswegen quod erat demonstrandum. Ja. Aber ich für meinen Teil sage, das ist so hoch gepokert, dass wenn das nur an ein, zwei Stellen nicht funktioniert, dann kriegen wir ein richtiges Problem. Ja. So. Und also, da kriege ich dann Bauchschmerzen.
Er sagt, ich habe den Kader gut aufgestellt und er ist besser als letztes Jahr. Da würde ich erstmal sagen, ja. Aber da sind natürlich, das gilt nur, wenn sich keiner verletzt. So, das ist ja das Ding, ne? Ich glaube, wenn jetzt Day, Jinma, wenn die jetzt auch noch zur Verfügung stehen würden und du hättest gestern am Deadline Day noch die drei geholt, ne, dann würden wir sagen, okay, wow, das ist gut aufgestellt.
Das würde ich sogar challengen. Also, nach wie vor fehlt, also du weißt das nie, ne? Aber du darfst halt nicht vergessen, du gibst 36 Scorer waren es, glaube ich, gibst du ab.
Ja, aber wenn du jetzt, ich sage ja, wenn jetzt noch Stay und Jinma da wären, dann hättest du als Stay Backup, hättest du Chucky noch, ne? So, du hättest noch dein Flügelsystem. Also, dann wäre das vom Personal her, wenn Stay deine Eins ist und fit und du hast die anderen dahinter, dann muss das reichen. Die Frage ist, ja, wenn dir der Spieler wegbricht, musst du dann dafür sorgen, dass du in zwei Tagen oder in zweieinhalb Tagen da auch noch, musst du das auch ersetzen noch mit einem offensiven Mittelfeldspieler.
Ja, und er hat ja aktiv gesagt, dass Recher für diesen Slot geholt worden ist. Okay, okay. Ja. Deswegen sage ich, dann hast du es, du hast es hier jetzt klar ausgesprochen und begründet und gesagt, Recher ist der Mann, der geholt worden ist, weil Jens sich verletzt hat. Ja. Okay. So, dann ist aber das ja auch ein Faktor, der in die Bewertung dann letzten Endes, wenn man geguckt hat, ob das funktioniert hat oder nicht, eben mit einbezogen werden muss. Ja. Deswegen, also, ich kann, sagen wir es mal so, die Dinge, die er gesagt hat auf der Pressekonferenz gestern, die kann ich nachvollziehen. Ja, ich kann die nachvollziehen, wie er da vorgegangen ist. Ich halte das an einigen Punkten für ein unvertretbares Risiko, aber ich kann nachvollziehen, was in seinem Kopf passiert ist und warum sie Entscheidungen getroffen haben, wie sie getroffen haben.
Ja,
er sprach. Als Fan habe ich einen erkennbaren Streifen in der Hose. So.
Ja, aber hattest du den nicht vorher auch schon?
Aber ich habe ja ehrlicherweise schon auch gehofft, dass der Deadline Day noch etwas bringt, wo ich danach sagen kann, ja, das ist immer noch ein Risiko, aber das ist ein vertretbares Risiko, ja. Und wir mussten auch auf Unwägbarkeiten reagieren. Aber ich habe ein okayes Gefühl, was jetzt so auch die individuelle Qualität angeht. Da sind bei mir einfach zu viele Fragezeichen. Es liegt auch daran, dass ich halt eben Leute wie Recher und so, kann ich nicht wirklich zuverlässig einschätzen. Mhm. Aber sie bringen halt eben Eckdaten mit, die ich anzweifle, weil du halt einen 23-jährigen Spieler für die Schlüsselrolle deines Kaders mehr oder weniger holst, der den Bundesliga-Fußball nicht kennt.
Ja.
Und da habe ich einfach, das ist dann wieder der Siegert in mir, da habe ich einfach Schiss.
Nö, das ist nicht nur der Siegert, sondern das ist total normales, gesunde Skepsis, die ich auch habe. Wo man allerdings auch die Frage stellen muss, wenn du jetzt noch irgendwie ein 19-jähriges Spielmachertalent aus Moldawien holst, der bei Transfermarkt hochgelistet ist, der hilft dir halt auch nicht sofort weiter. Ne? Ja. Also ich muss sagen, ich sehe zumindest Soforthilfe und Qualität bei diesen Außenverteidiger.
Position,
weil das war wirklich, erinnere dich an die letzten Folgen, wo ich hier wimmernd mich zusammengekauert habe, das war wirklich meine größte Angst, dass wir da halt einfach angreifbar sind. Und wie gesagt, Freiburg hat's ja auch gezeigt. Ja, nach vorne, das Thema hatten wir ja auch schon, unter anderem auch nach dem St. Pauli-Spiel oder nach dem Pokalspiel. Ja. Auf St. Pauli gegen Lüneburg, wo ich auch schon gesagt habe, ey, wir, also irgendwie, ich wünsche mir einen Mario Götze, Mann, Mario Götze.
Und das finde ich einen so wichtigen und entscheidenden Punkt, den du da ansprichst.
Genau,
ne?
Und für diese Position ist eben kein neuer Spieler mehr gekommen. Klammer auf, Recher, okay, vielleicht irgendwann, aber das ist für mich nicht eine Sofortverstärkung wie Arthur oder Ndjai.
Ja, und wir reden nach wie vor darüber, dass eigentlich der Punkt, der Werder gefühlt schon seit Monaten beschäftigt hat, nämlich kreatives Vakuum oder letzten Endes dann, wie kriegst du den Ball gefährlich und zuverlässig ins letzte Drittel, dass da nichts passiert ist.
Ja, okay, aber das kann man auch nicht kaufen auf dem Transfermarkt. Ja, das, dafür hast du für Bangula 10 Millionen ausgegeben. Du hast aber keine Garantie, dass das auch wirklich funktioniert, dass du jemanden kaufst am Deadline Day, Dienstag und Mittwoch ist das dein neuer Superstar. Ja, das funktioniert ja nicht. Da gehört ja auch noch ein bisschen mehr dazu, zum Beispiel eine Spielidee, ein System und ein Mannschaftsgeist, ein Teamspirit, wo man das Gefühl bekommt wenigstens ein bisschen, dass sich die Spieler hinter dem Trainer versammeln und einer Idee folgen. Das sehe ich auch noch nicht. Ne?
Aber wir können uns doch sicherlich darauf verständigen, dass es auch für diese Spielidee durchaus hilfreich sein kann, wenigstens Leute im Kader zu haben, die dafür stehen und die dafür bekannt sind, dass sie das als mehr als nur ein Zufallsprodukt hinbekommen, einen Ball gefährlich und mit einer Idee in diesen gefährlichen Bereich zu bekommen. So, richtig. Darum geht's mir ja. Ne?
Exakt, ne? Sehe ich ganz genauso. Und wie gesagt, das eine schließt das andere nicht aus. Ne? Das ist keine Frage. Umso mehr hat es mich gewundert, dass man dann auch noch Čović verleiht, weil er ja auch noch so ein Spieler sein könnte in unserem dünn besetzten Mittelfeld. Čuki hatte Ansätze in Freiburg, das zu können. Klar, wenn du da noch jemanden holst, dann setzt du dem auch wieder einen vor die Nase und so, ist klar, bla bla. Aber da wäre schon ganz schön gewesen, wenn sich Jens Day nicht verletzt hätte.
Ja, genau.
Aber da ist halt wirklich die große Frage. Allerdings, wie gesagt, die Zweifel nach der Spielidee und den kreativen der kreativen Seite des Werder-Spiels, die habe ich leider seit Februar auch schon.
Und ja, genau.
Das hätte jetzt auch, glaube ich, also selbst wenn da ein Weltklasse-Spielmacher gekommen wäre, hätte ich auch noch meine Zweifel gehabt, dass da alle so mitziehen.
Ja. Aber das fußt ja auch auf den Beobachtungen, die wir jetzt gegen Lüneburg und gegen Freiburg auch gemacht haben.
Ja, richtig.
Und das entkräftet ja also unsere Wahrnehmung und unsere Befürchtung nicht, sondern bestärkt sie eher.
Ja. So. Ja. Was ich noch ein Argument fand von Fritz auf der PK, warum nicht noch mehr Spieler, dass er sagte, und das hätte er auch mit dem Trainer besprochen, dass man auch ein bisschen auf Teamhygiene achten müsse, sagte er. Also, dass man nicht, wenn eine Mannschaft sich eh noch finden muss, dass man nicht zu viel Fluktuation hat, also nicht zu viele neue Spieler auf einmal.
Ja, okay. Das klingt natürlich schon komisch, ne?
Ich zitiere ja nur, ne?
Ja, klar. Aber so. Ich lache ja auch darüber, dass sie das gesagt haben und nicht, dass du es sagst. So.
Ja, das kann natürlich ein Argument sein. Ja, schwierig.
Die 2 Minuten nehmen wir uns mal eben. Wir gucken jetzt einmal auf den Kader.
Ja, gerne.
Und sagen, gesetzt den Fall, alle sind fit. Ja, alle, die wir im Kader haben, sind fit.
Mit Stay und Schimmer und so.
Ja, genau.
Ja.
Und wir, dann danach gehen wir jetzt mal und sagen, wer ist da die erste Elf, okay?
Ja.
Das machen wir, können wir im Schnelldurchlauf machen.
Ja. Können wir einen Schnelldurchlauf machen, die beiden neuen Außenverteidiger?
Würdest du den vor Demann sehen?
Auf jeden Fall.
Ja, der ist in besser. In der Viererkette?
Ja, der ist viel besser.
Okay, also dann haben wir Pieper, Friedel in der Innenverteidigung. Ich schreibe jetzt gerade mir das mal eben einmal auf. Pieper, Friedel, Innenverteidigung, rechts Arthur, links Ndjai.
Ja.
Dann haben wir defensive Mittelfeld Lienen.
Reis dann und Stay.
Reis.
Wenn denn alle fit sind.
Ja, genau, davon gehen wir ja aus. Was ist mit Weiser? Ist nicht eher Weiser Stay dann?
Ja, oder Rechtsflügel.
Also dann würdest du quasi, ja, okay, dann machen wir Weiser auf den rechten Flügel, dann haben wir Lücke in der Mitte.
Ja.
Und links, dann haben wir links.
Zinmar.
Ja, okay.
/ Zoll. So.
Ja, okay. Jetzt gucke ich gerade mal drauf. Okay, dann in dieser Konstellation und in dieser Elf wären jetzt nur zwei Leihspieler dabei. Ja. Arthur und Ndjai. Das ist.
Naja, Füllkrug ist auch noch offiziell ein Leihspieler.
Ja, stimmt. Ja, du hast recht. Mhm, ja. Genau. Ja, genau. Das sind drei Leihspieler. Und dann hast du halt eben auf der Bank noch eine ganze Handvoll. Aber okay, das wäre dann letzten Endes vertretbar, immer gesetzt den Fall, dass du anhand dieser Startelf davon ausgehst, dass die sozusagen auch das Grundgerüst für das nächste Jahr wäre.
Das meinte ich, ne? Und ich glaube, das war das, was Fritz meinte, oder wo ich sagen würde, wenn alle da sind, ist der Kader gut genug und deutlich besser aufgestellt als letztes Jahr.
Er hat ja auch nochmal betont, dass sie jetzt 5 Laien haben und bei 3 haben sie, glaube ich, sozusagen die Möglichkeit zum Kauf.
Ja, genau. Er hat gesagt, die haben bei Ndjai und bei Recher, haben sie richtig geile Konditionen ausgehandelt, meinte er. Da haben wir einen Daumen drauf, meinte er. Die könnten sie also billig kriegen. Dann zählte er, Arthur gibt es keine Kaufoption, der ist wirklich einfach nur ausgeliehen und den dürfen wir jetzt ein Jahr nutzen, sozusagen. Ja. Und dann sagte er, und dann gibt es noch die zwei Laien, die emotionalen Laien der beiden, die unbedingt nach Hause kommen wollen.
Genau. Ja, genau. Sie haben zwei Kaufoptionen. Sie haben die Kaufoption bei Ndjai und bei Recher und bei Arthur, Lücke und Dingchi nicht.
Genau, richtig. Ja, ne? Okay. Wobei Lücke und Dingchi, da wollen ihre Heimatvereine, wollen die beiden ja loswerden. Insofern. Aber ist ja egal. Aber so oder so ist, finde ich, auch das, wenn man die erste Elf nehmen würde, wenn alle fit wären, ist das schon okay. Also da kann man jetzt nicht sagen, der Fritz hat uns da ein halbfertiges Ding hingestellt, so wie letztes Jahr.
Ja. Ne?
So. Wenn dir allerdings Stay und Jin mal wegbrechen, dann sieht's natürlich, dann fehlen natürlich wichtige Säulen.
Genau. Und, und Weiser noch nicht fit ist. Ne?
Richtig,
und
dann stellt sich auch die Frage nach dem System. Ja. Ne? Denn du hast ja das auf diese Flügelzange Bangula und Jin mal aufgebaut und Stay eben nicht als spielstarken Zehner, sondern als Box-to-Box-Körper.
Ja, genau. Und der fehlt dir jetzt natürlich. Also der Körper fehlt dir halt jetzt wirklich.
Und beide Außen fehlen dir. Also so. Die Frage ist wirklich, können wir mit diesem System überhaupt
weiterspielen? Ja, das muss sich zeigen wahrscheinlich, ne? Ja. Das wird, der Tune wird sich ja jetzt auch erstmal nur ein Bild davon machen müssen, welche konkreten Stärken Arthur und Ndjai eigentlich mitbringen. Ja. Auch in diesem Konstrukt. Ne, da werden wir sicherlich jetzt noch viel Rumprobiererei sehen. Deswegen dieses immer ja gestern genannte, ja, wahrscheinlich wird das bis zur Länderspielpause dauern, Klammer auf, dies Ende September, Klammer zu.
Ja.
Bis man da wirklich Fortschritte sieht, das lässt,
Ey Jan, wir warten seit Februar auf Fortschritte.
Ja, genau.
Seit Februar sieht das schlimmer aus als in der letzten Hinrunde.
Ja.
So. Und deswegen habe ich das jetzt gar nicht so als, war das jetzt gar nicht mein persönliches Armageddon gestern, sondern halt einfach nur die Fortsetzung von dem. So, und
das ist aber auch schon frustrierend.
Ja, aber das liegt halt, muss ich sagen, bei mir in erster Linie an der sportlichen, an der sportlichen Führung, wo ich halt einfach nicht sehe, dass da irgendwie eine Grundidee diese Mannschaft erreicht. Ja.
Du meinst, Tune rausschmeißen und jetzt schnell noch Ole Werner
wiederholen? Nein, überhaupt nicht immer gleich rausschmeißen, aber ich hätte jetzt nur erstmal über meine Gefühle. Wir können uns das gar nicht leisten, noch einen Trainer rauszuschmeißen. So, aber ich muss ja auch nicht immer gleich Köpfe rollen oder jemandem die Schuld für irgendwas geben. Nur, ich meine halt, also Spieler hinstellen, verpflichten und loswerden und ausleihen und kaufen ist das eine. Was draus machen, ist das andere. Ne? Ja. So, und das muss halt auch passieren. Und ja, jetzt fangen wir im Prinzip mit der Vorbereitung in vielen Bereichen wieder bei Null an. Weil die Spieler, auf denen die ganze Vorbereitung aufgebaut war, die sind entweder verletzt oder abgehauen.
Oder weg. Ja. Ja. Dann jetzt mal Butter bei die Fische, Herr Kuhlmann. Mhm. Schafft Tune das oder nicht?
Was?
Was du gerade ausgeführt hast. Das zu einem Konstrukt zusammenbauen und eine Spielidee zu entwickeln, die die Chance auf Erfolg hat.
Also ich habe letzte Saison immer wieder gesagt, klar schafft Horst Steffen das. Wir müssen ihm nur genug Zeit geben. So hat er nicht bekommen. Es wäre jetzt ungerecht, jetzt zu sagen, wir sollen Schuh nicht die Zeit geben, aber er hatte halt auch schon Zeit seit Februar. Ne?
Ja, das meine ich, ja.
Also ich habe wirklich, ich wünsche mir wirklich sehr, aber auch das Freiburg-Spiel hat mir echt, oder wir haben es ja zusammen geguckt, ne? Und ja. Es hat ja wirklich uns mal wieder gezeigt, ey, wir haben einen okayen Plan A für 10 Minuten, aber wehe, wir liegen zurück, dann ist wirklich, dann ist der Ofen aus so. Und diese spielerische Armut und diese Ideenlosigkeit, die macht mir wirklich Sorgen.
Ja. Ja, wobei man hat ja, also man hat ja Dinge gesehen, die schon auch anders sind. Ne? Wir haben das 1-4 verloren. Das war wirklich nervig. Aber
hochverdient man auch übrigens.
Ja, ja. Man hat aber schon Sachen gesehen, die wir alleine schon wegen der Spieler zwar, aber die wir im letzten Jahr von Werder einfach kein einziges Mal gesehen haben. Also Stichwort langen Ball auf Lücke und die Art und Weise, wie er den verarbeitet. Ne?
Ja, es gab ja keine Lücke letztes Jahr. Ne?
Ja, ja, genau. Es gab halt eben den Spielertyp auch nicht und deswegen gab es halt dieses Element in unserem Spiel auch nicht, also den langen Ball auf Fülle, der dann festmacht. So, ja, alleine, dass das mit dem Nachrücken noch nicht funktioniert, ist natürlich auch was, wo du sagst, hä? Warum nicht? So.
Ja.
Ja, ich bin ratlos, was bei mir gleichbedeutend ist mit I have Schiss.
Ja, gut, okay, aber das ist ein Dauerzustand bei mir.
I have Schiss.
Ja, Deadline Day, wollen wir das damit abschließen oder wollen wir...
Ja, ändern können wir sowieso nicht.
Nee, aber thematisch abgesehen davon, dass wir, glaube ich, im Buch der Wahrheit noch ein paar Hottakes ändern müssen, also Most Improved Player der Hinrunde, Justin Ginma, das wird wohl nichts mehr.
Was heißt denn hier ändern? Die müssen wir durchstreichen. Ich hoffe, du änderst da nichts.
Ja, aber wegen Verletzungen nach einem Spiel, auch Stay Calls sind jetzt natürlich alle hinfällig vielleicht.
Ja. Das ist so.
Oh, jetzt gehört, schon verloren.
Das gehört doch dazu. Das ist genauso wie wenn am Deadline Day dein Superstar aus deinem Kickbase-Team noch verscherbelt wird.
Ja, okay.
Dann ist das halt so. Ja.
Ja.
Wollen wir nochmal, weil wir es auch müssen, Thomas, wir müssen es, wollen wir noch einmal auf Freiburg gucken?
Ja, müssen wir, aber es hat ja auch damit zu tun. Also ich denke auch mal das Zuschnappen bei den Außenverteidigern und auch Arthur noch zu holen, ist halt auch wirklich die Reaktion auf das, was da in Freiburg passiert ist. Und wir meinten das ja schon in der letzten Folge auch, ey, für den Jungen wird es ganz, ganz schwer da auf der Seite gegen Scherhand und Grifo. Und ob das jetzt wirklich die Lösung sein kann, weil das war ja noch die Lösung letzte Woche. Wir ziehen mit Schmiedkens und Grüll hinten rechts durch, bis Weiser und Agu wieder da sind. Also, dass das nicht geht, das haben sie, glaube ich, geschnallt. Und Gott sei Dank da noch nachgebessert. Ja. Ansonsten, Bangula war ja auch nicht von Anfang an dabei in Freiburg. Grüll hat dafür vorne links gespielt, den ich eigentlich zumindest in den ersten Minuten relativ stark fand, genau wie Ginma vorne rechts, wo wir es ja doch in den ersten 10, 15 Minuten gegen Freiburg noch ab und zu mal geschafft haben, die Bälle zu pressen und auch dieses Umschalten hin und Ginma auch ins Laufen zu zu kriegen. So, das hat einigermaßen funktioniert. Nur dann hat leider Freiburg gemerkt, okay, wir sind ja eigentlich, sind wir ja die bessere Mannschaft. Lass uns doch mal, warum lassen wir den Ball hier eigentlich so rumflippern im Mittelfeld? Ja. Lass doch einfach ein bisschen behalten und spielerisch kommen wir heute zwar nicht durch, aber dann gehen wir halt auf Standards irgendwann und so. Und dann ziehen die das eiskalt durch, sie kriegen ihre Standards. Ja, und dann genau das Tor, ohne dass die auch nur einmal aus dem 16er, im 16er aufs Tor geschossen haben. Ja, ohne irgendwas, nur mit den Standards haben die sich uns schön zurechtgelegt und
und haben uns mental so nachhaltig den Stöpsel gezogen. Ey, alter Schwede, ey.
So, und wir wurden immer kleiner. Und dann kriegst du ein Tor durch eine Standardsituation, was halt einfach, also wirklich halt einfach so miserabel verteidigt ist. Ja. Das ist der Gegenspieler von Reis. Ich meine, der Suzuki, der ist, ich glaube, 1,80 groß oder so. Ja. Reis verliert ihn aus den Augen, zweiter Pfosten ganz alleine. So, und dann machst du Freiburg natürlich stark. Und dann bespielen sie nur noch Schmiedkens die Seite, kontern sie immer, dann fällt das zweite Tor darüber. Ne, weil er die Seite nicht zukriegt und in der Mitte auch einer nicht aufpasst. So, und dann ist das Ding durch. Dann ist das Ding durch.
Und dann siehst du verwalten und Nadelstiche setzen.
Ey, und dann ist wirklich Werder Bremen kurze Hose Blockflötengesicht. Ne? Dann stehen die da und sie haben keinen Plan B. Keinen Plan B.
Ja, das meine ich, mit Stöpsel, mental auch den Stöpsel gezogen. Ne? Du siehst halt richtig, wie sie, solange es 0-0 steht, wirklich auch nach Kräften engagiert sind, aber wie fragil dieses Selbstvertrauen ist. Und wenn da nur ein Rückschlag kommt, dann ist das so nachhaltig weg. Es ist dann so weg, dass es so frustrierend und deprimierend ist, sich das anzugucken, was dann mit dieser Mannschaft passiert. Und dass dann du im Prinzip auch dann nach dem 0-1 schon sagen kannst, die kommen nicht mehr wieder. Die kommen nicht mehr wieder.
Und sie glauben auch an nichts mehr.
Ja, genau, das meine ich.
Und du kannst es denen ansehen. Die Schultern hängen, die Schritte werden langsamer. Sie gucken sich an, warum stehst du da nicht? Hä, wo muss ich jetzt einen Ball hinspielen und so? Was sollen wir denn jetzt machen? Das ist wirklich, ne, irgendwann hat Freiburg dann Ginter und Lienhardt gegen Lücke gestellt. Ja. Da konnte er dann auch nichts mehr machen gegen diese zwei Riesen. So, und dann steht Werder Bremen da und du weißt ab der 30. Minute, ey, oh Gott, hoffentlich gibt's keinen Arsch voll.
Ja, so. Genau das waren unsere Worte, als wir es zusammengeguckt haben, genau das.
Und das meine ich, ne? Und da kann man über Kaderplanung reden, ja, kann man, aber das ist auch nicht alles. Damit ist das Problem nicht gelöst, wenn du 11 super Transfers machst mit Zugängen, dann heißt das immer noch nicht, dass da eine Mannschaft ist, die vernünftig Fußball miteinander spielen kann. Und da sehe ich doch noch eine Baustelle. Und insofern, klar ist das bitter, mit dem hätte uns ein offensiver Mittelfeldspieler gut zu Gesicht gestanden. Auf der anderen Seite hatten wir Romano Schmid letzte Saison, der sich alle Beine ausgerissen hat, aber auch nur weil da ein OM steht auf dem Papier, das Aufbauspiel auch nicht schöner.
Ja, und vor allem halt, haben wir ja schon mal gesagt, ne, halt auch alles auf seinen Schultern lastete. Ja. Ne? Halt auch so leicht dann auszuschalten, wenn du ganz genau weißt, es gibt genau einen Go-To-Guy in der Offensive von Werder Bremen. Und wenn du den entsprechend beackerst, dann hast du, ist das schon die halbe Miete. So.
Genau, und so hat Freiburg das jetzt gemacht, letzten Sonntag mit den hohen Bällen auf Lücke. Ne? Ja. Zwei Leute gegen Lücke, also den meisten reicht schon Ginter, wenn du den im Nacken hast, sehen die meisten schon keinen Stich mehr. Lücke hatte meistens zwei und hatte uns auch die Waffe genommen. Ja. So, und deswegen, das ist halt wirklich die große Frage. Und deswegen würde ich fast sagen, wenn es wirklich, also wenn ich mich entscheiden müsste, am Deadline Day, noch ein Kracher auf die 10 oder zwei gute Außenverteidiger. Mhm. Mit dem drumrum, Werder Bremen und mit der fehlenden Spielidee, würde ich mich immer für die Außenverteidiger entscheiden und sagen, ohne spielerisches Konzept spielen wir eh nur gegen den Abstieg, dann lieber eine gute Abwehr und die Bälle nach vorne prügeln und wie Mainz.
Und Bälle hoch in den 16er.
Und auch, aber was denn sonst? Also spielerisch hat es ja nicht mal gegen Lüneburg gereicht.
Ja, und das ist, ja, genau. Also, und da bin ich jetzt mal, also bin ich äußerst skeptisch, wenn ich mir die sehr dünne Zusammensetzung unseres Mittelfelds jetzt angucke,
ja,
dass das dann auch wirklich nachhaltig besser wird. Hey, überzeugt mich, überrascht mich sehr, sehr gerne, aber allein der Glaube fehlt mir. So.
Ja, okay. Und nur weil uns der Glaube fehlt, heißt das ja nicht, dass das nicht trotzdem möglich, ja, ist. Genau. Ne? Und wie gesagt, und Fatalismus und Untergangsstimmung. Situativ teilechauffiert, haben sich ja eh schon viele. Aber es, ja, ich weiß nicht. Ja, ich frage mich, ob in der Mannschaft der Glaube überhaupt da ist.
Oder und das ist, finde ich, einen ganz wichtigen Punkt. Ne? Denn streng genommen kannst du zum Beispiel deinen Führungsspieler-Take aus der vergangenen Saison direkt wieder gegen Freiburg auf den Platz werfen.
Danke.
Ja, es ist im Prinzip genau das. Es ist dann auch dieses Schultergezucke und Abgewinke. Ja, finden die vermeintlichen Führungsspieler in den Interviews nach dem Spiel immer starke Worte und selbstkritische Worte. Aber auf dem Platz ist da niemand, wo du das Gefühl hast, an dem richten die sich auf.
Ja. So. Ja, die reden auch immer erst nach dem Spiel. Ja. Ne? Und nicht auf dem Platz. Ja. So. Und ich sehe auch kein Ingame-Coaching oder das, da, diese, wie soll ich sagen, diese Versäumnisse auch im Spacing, im Zusammenspiel, dass da mal reingecoacht wird oder dass mal Friedel von hinten als Kapitän jemanden zusammenscheißt oder nichts, genau. Da ist nichts. Ja. Genau. So. Und das macht mir wirklich, wirklich Sorgen, aber nicht erst seit gestern.
Ja, da gehe ich mit. Und nochmal, ne, wir haben jetzt eine Konstellation, in der aufgrund von Abgängen und Verletzungen wirklich wichtige, vermeintlich stabile Spieler uns einfach erstmal nicht zur Verfügung stehen. Wir haben jetzt neue Leute dazu bekommen und jetzt musst du quasi komplett dieses Konstrukt nochmal neu von vorne aufbauen und das Ganze jetzt im laufenden Spielbetrieb, Spoiler, am Samstag kommt Leipzig, die mit viel Selbstvertrauen aus dem ersten Spieltag rausgegangen sind. Und mir graust es ehrlicherweise vor dem, was jetzt auf Werder zukommen könnte. Und ich hoffe, dass sie es irgendwie schaffen, dass die Neuen in irgendeiner Form nochmal einen neuen Spirit reinbringen und da hoffentlich schnell eine gute Stimmung entsteht und schnell ein Schulterschluss passiert. Denn sonst,
Ja, auf die wird's schon ankommen. Ne? Das wird Startelf-Debüt von Kunku wahrscheinlich bei Leipzig. Und dann hast du den Nusa auf dem linken Flügel, der bis gestern noch gegen Schmiedkins 1-1.
Genau.
Ne? So, und alleine da ist, glaube ich, schon gut.
Gruder haben die ja auf der anderen Seite noch.
Ja, wenn wir da noch einen Arthur jetzt dazu haben. Ja, also wie gesagt, die Frage nach dem Spielsystem stellt sich zwangsläufig, weil ja natürlich, wie gesagt, Jinma, langer Ausfall, da hast du noch Dingchi als Backup auf der Seite, der in Freiburg seine ersten Minuten immerhin gemacht hat, wieder für Werder. Und du hättest auf dem linken Flügel ohne Bangula, Klammer auf, den ich übrigens keine Sekunde vermissen werde. Keine Sekunde. Bin gespannt, ob der nochmal ein erwachsener Mannschaftssportler wird. Der ist ja wirklich so wie der Neunjährige, den du zum dritten Mal aus dem Schullandheim abholen musst, weil das alleine nicht aushält. Ja. Also mi. Ja, okay. Also Hut ab, wenn wir für den noch mehr Geld reinkriegen.
Als wir ausgegeben haben.
Das ist ja wirklich wahr. Also das ist auch absurd, wie manche Marktwerte und Gehälter zustande kommen. Nach dieser Arbeitsverweigerung hier in Bremen, dass der das da noch verdient. Aber gut, kann uns egal sein. Vorne links, wäre jetzt Grüll Number One und Evre Benagi dahinter.
Eref Benagi.
Da könnte man dann zumindest sagen, okay, der
Tune sagt übrigens Eref Benagi.
Benagi. Eref Benagi haben wir gelernt.
Ja, da kommen wir Benagi, ja, wo ich sagen, ne?
Bremerhaven. So, da könnte man natürlich argumentieren, immerhin, das bedeutet mehr Spielzeit dann für ihn ohne Bangula und Cinma. Ja. Ob das dann sofort so funktioniert mit einem Jugendspieler wie auf einer Playstation, ich glaube nicht.
Ja, das davon gehe ich auch aus. Und nochmal, Spielsystemfrage muss erlaubt sein, zumal wir jetzt auf eine Mannschaft treffen, die ja auch mit einer massierten Offensive kommt, ne?
Richtig.
Also die spielen ja wirklich mit einem Dreiersturm und dann mit zwei, die auf dem Papier Achter sind, aber Reiz und Bansusi sind ja auch offensiv richtig eklige Typen, so. Und da musst du dir wirklich gut überlegen, ob du mit einer uneingespielten Viererkette das auf dich zurollen haben willst.
Das Gefährliche ist ja echt, dass Leipzig spielt ja mit genau demselben System. Ne? Ja. Spielt ja auch so ein 4-3-3. Ja. Ist aber, sorry mal, auf 12 der 11 Positionen etwas stärker besetzt.
Ja, wirklich, ja.
Insofern, ja. Ja, das wird ja. Spannend. Auf der anderen Seite willst du gegen so einen Gegner dann das System umbauen und mit zwei Stoßstürmern, mit Itten und Füllkrug spielen. Das ist ja auch Bullshit. Dann fehlt dir ja hinten einer, der die Räume zuläuft gegen Nusa. Und ja. Das kannst du auch nicht machen eigentlich.
Ja, also deswegen, ne, ich bin mal, wir werden es live uns angucken.
Ja, ich freue mich drauf.
Und da bin ich mal dann wirklich sehr gespannt. Also, das wird schon ein Spiel, wo auch das Weserstadion denkt, wir erwarten nichts. So, das kann vielleicht ein bisschen Druck nehmen. Wenn schon nicht wirklich das Gefühl, dort gewinnen zu können, dann nimmt es vielleicht wenigstens ein bisschen Druck.
Ja. So. Ja, das ist. Oh,
und ich bin mal auf die Aufstellung gespannt, ey. Das wird so spannend, wie er dieses Team aufstellt mit den ganzen Neuen.
Apropos Erwartung, in der letzten Folge sprachst du, stell dir vor, ne, ich träume ja davon, mit 6 Punkten zu starten.
Ja. Habe ich nicht ins Buch schreiben lassen.
Nee, hast du nur gesagt.
Ich wusste schon warum. Ja.
Das stimmt.
Aber mein 2-2 war ja auch also so weit weg von der Realität, meine Güte.
Ja, ich hatte 2-1 für Freiburg, ja. Aber einfach, weil ich ein höflicher Mensch bin.
Ja. Schön, wenn sich manche Dinge nie ändern. Ne? Der Sieger hat wieder komplett in Delulu-Land gefangen. Ja. So ist es eben. Ja.
Ja, wollen wir denn schon drauf gucken auf das
Spiel? Ich wollte gerade sagen, wollen wir, ja, auf jeden Fall. Also ja. Sollten wir auf jeden Fall tun. Die kommen mit einem ungefährdeten 3-0 Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach. Mhm. Das heißt also, da war danach Friede, Freude, Eierkuchen und mit Rocco Reitz auch jemand, der, also sagen wir mal so, ne, die Unternehmens-DNA direkt in sich aufgenommen hat und er passt. Wie gesagt, das Trikot steht ihm gut.
Rocco Reitz ist eigentlich ein Künstlername für meine Sexvideos.
Ja, ich weiß.
Aber gut. Ich freue mich sehr auf das Duell im Mittelfeld Reitz gegen Reis. Das wird, bestimmt,
wird bestimmt für jeden Kommentator ein Albtraum.
Absolut, absolut. Obwohl es war ja auch Chukwuemeka war ja auch im. Also da hätte ich geträumt von der offensiven Dreierreihe. Chukwuemeka, Chuki und Sugawara.
Ja, aber ja, so schade.
Leider nicht funktioniert. Ey, komm, ich habe auch keinen Bock, mich jetzt länger mit diesem Dosenschrott-Konstrukt beschäftigen. Wir gucken zusammen und wir haben uns trotzdem noch lieb dann. Auch
wenn genau, und wir machen daraus einen Bromance-Tag und da kann uns Leipzig mal den Buckel runterrutschen.
Liebe
Aber Ding. Wir müssen auf jeden Fall noch einmal wenigstens versuchen, die Aufstellung zu raten.
Okay, dann gehe ich all in. Ich sage, wir spielen mit diesem System weiter, trotz der Ausfälle, Verletzungen und Abgänge. Alleine schon um dieses Minimum an Stabilität, was wir uns einbilden zu haben, irgendwie auf den Platz zu bringen. Also wir werden mit diesem 4-3-3 spielen. Und ich glaube, wir werden spielen mit Arthur hinten rechts. Innenverteidigung ist klar, Tor auch. Und D-Mann hinten links.
Ja.
Und ich glaube, mit Lienen, solange er durchhält wieder, Reis und ich würde fast sagen Stallmach als dritter Mann im Mittelfeld, Reis in der vordersten Position. Und dann glaube ich, dass wir links auf dem Flügel mit Njai starten.
Okay.
Dass also praktisch auf unserer linken Seite zwei Defensive, also zwei Außenverteidiger spielen. Dass wir mit Lücke vorne in der Mitte starten und vorne rechts mit Grüll.
Okay. Ich überlege gerade, ob es da Sinn macht, überhaupt noch irgendwie was anderes zu sagen und zu vermuten.
Du könntest Grüll vorne links stellen, du könntest Zuki stellen.
Ja, also da hänge ich jetzt gerade nochmal kurz fest. Ich glaube, dass das alles so kommen wird, wie du sagst, außer dass für Grüll Zuki spielt. Das glaube ich in der Tat.
Okay, aber auch mit beiden neuen Außenverteidigern schon ja. In der Startelf.
Aber den Mann hinten, das ist ein guter Gedanke, den ich vorher nicht hatte, aber den gehe ich mit. Mhm. Dass er den Mann da auf der Position weiter spielen lässt und dass er dann quasi einen Jai, um reinzukommen, sozusagen einen nach vorne zieht. Die Attribute, zumindest, die der mitbringt, helfen uns da auf jeden Fall.
Ja, und vor allem sind das Gegenspieler und deswegen glaube ich auch Gröll vorne rechts. Du hast ja auf der, bei Leipzig hast du auf deren rechter Seite Baku, mhm. Torgefährlich, auch schon getroffen, Offensivdrang schnell und links Raum, wissen wir auch, dass der ein bisschen was kann und über die zieht Leipzig halt viele Angriffe auf und wenn du da schon, also das sind praktisch, deren Außenverteidiger sind praktisch schon Offensivleute, ja, und wenn wir da mit Gröll rechts gegen Raum und Jai gegen Baku stellen, dann werden wir mal wieder keinen Schönheitspreis gewinnen für unser Fußballspiel. Aber ja. Zumindest können wir die bekämpfen, glaube ich.
Ja. Und dann ja, das klingt logisch.
Und dann gibt es einen Joker-Einsatz, zweite Halbzeit vorne links von Evry Benorgi,
ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Und Musa kommt bestimmt auch noch rein im Laufe des Spiels. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als zu tippen.
1-4.
Ach du Arsch, das wollte ich auch sagen. Dann sage ich 1-3. Ja, dann wird es wenigstens nicht so dolle wehtun, aber Spoiler, ich glaube, nach dem nächsten Spieltag werden wir uns auf einem Abstiegsplatz wiederfinden. Das sind wir ja noch nicht.
Ich war immer schon, seit ich ein kleiner Junge bin, habe ich so eine rebellische Ader. Ne? Und ja. Wenn du jetzt auch sagst 1-3, eigentlich 1-4, aber 1-3, dann schwenke ich nochmal um und sage, wir holen einen Punkt.
Okay, ja. Schießen wir ein Tor.
Dann schießen wir ein Tor. 1-1, sage ich dann. Es ist verrückt, aber es ist.
Dann ist das 1-4 hier wieder frei, dann wechsle ich auf 1-4.
Du Krisengewinner.
Jawohl. Ja. Katastrophentourist, das habe ich mir gestern ein, zwei Mal vorwerfen lassen müssen. Ja, aber dann ist es halt eben so und mir ist ja vor allem auch wichtig, dass wir beiden hübschen am Samstag gemeinsam unterwegs sind. Ne? Das Wetter wird einigermaßen, habe ich gesehen. Das heißt, wir können auch noch unseren traditionellen Bierwalk vom Hauptbahnhof zum Stadion in Angriff nehmen.
Ja.
Eddie ist doch was Schönes. Wenigstens eine Sache.
Das war Folge 293, situativ teilfantasiert.
Ja, genau. Ihr Lieben, wir schütteln uns einmal. Wir hoffen, dass der Deadline-Day nach der großen Aufregung und der Empörung, die das teilweise gestern ausgelöst hat, dann wenigstens vielleicht doch am Ende, ja, in einigen Teilen der Bubble, holla die Waldfede. Okay.
Empörung muss man sich leisten können.
Die Kollegin, die wir da an Land gezogen haben am Deadline Day noch, dass die uns dann wieder erwarten, vielleicht doch sofort und ja, qualitativ auf ein neues Niveau heben.
Und vor allem, dass Mitch Weiser in absehbarer Zeit zurückkommt und vielleicht auch noch das Level hat wie vor über einem Jahr oder wann er sich verletzt hat.
Vor 14 Monaten,
ne? Ey, wie gesagt, also, ne, man kann sagen, Außenverteidiger, gute Picks, aber vorne hilft beten.
Ja, und dann demnächst nicht mehr beten, sondern Mitch, hoffentlich. Ihr Lieben, kommt gut in die Woche. Wir sind doch schon mitten in der Woche. Oh Gott, ich bin ja wirklich komplett ja, genau. Also dann kommt gut in Richtung Wochenende. Und vor dem Spiel hören wir uns nicht mehr, deswegen drücken wir hier schon mal die Daumen und hören uns dann hoffentlich mit besserer Laune, weil Thomas' Prognose eingetreten ist nach dem Leipzig-Spiel wieder. Das findet am Samstag 15:30 im Weserstadion statt. Kommt gut hin, wenn ihr hinfahrt. Wir werden auch da sein. In diesem Sinne, macht es gut und bis bald.
Gute Restwoche. Gutes Spiel.
Danke. Ciao.